Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Und auf das Interview der Woche folgen die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Ich schwöre dir, kein Weg ist zu weit für mich. Ein Wort ist genug. Ich komme überall hin, sobald ich höre, dass du mich rufst. Zweimal Frankreich heute. Diesen Titel werden Sie gleich hören. Adel Tawil singt mit Peachy, also Deutsch und Französisch. Zweimal Frankreich im Programm. Ich erkläre Ihnen gleich, wohin es geht. Andreas Stopper, Mikrofon.
Ich steig einfach los und bin da. Ich fliege. Weil mich für dich nichts am Boden hält. Si tu m'appelles, tu m'appelles.
Tu m'appelles. Je suis pas loin, toujours la tienne. Pour prendre tous tes gênes et toutes tes peines. Te donne ton abri sous mes ailes. Si tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles.
Ich schwör dir, kein Weg ist so weit. Für mich ein Wort ist genug. Ich komm überall hin, sobald ich hör, dass du mich rufst. Tu m'appelles, ruf meinen Namen von jedem Ort der Welt. Dann finde ich dich und zeig dich, wenn du fällst. Keine Wüste, kein Sturm, der mich aufhält. Sieh, tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles.
Tu m'appelles, comme je crève le son de ta voix. Oh, tu peux toujours compter sur moi. Je suis toujours là et fort pour toi. Si tu m'appelles, tu m'appelles.
Ruf mein Name. Mein Herz ortet dich wie ein Sonar. Find zu dir, ob Nacht oder Tag. Du strahlst an meinem Himmel klar und hell. Si tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles. Ich schwör dir, kein Weg ist so weit. Für mich ein Wort ist genug. Ich komm überall hin, sobald ich hör, dass du mich rufst. Tu m'appelles.
Reisenotizen im Deutschlandfunk. Ich komme überall hin, sobald du mich rufst. Naja, das war in den letzten Monaten nicht so ohne weiteres möglich. Die Grenze, wer hätte das gedacht, dass das passieren könnte? Die Grenze war zu zwischen Deutschland und Frankreich. Und alle Hoffnungen richten sich nun auf morgen. Da soll es dann wieder möglich sein, zwischen Deutschland und Frankreich zu reisen. Und das freut viele natürlich, besonders die Scheibenharter. Sagen Sie jetzt nicht, Sie kennen nicht Scheibenharz, können Sie sich sogar aussuchen, ob Sie es mit D am Ende schreiben oder mit DT. Kommt drauf an, ob Sie es von der französischen Seite oder von der deutschen betrachten. Ein Ort, der genau in der Schnittlinie zwischen Deutschland und Frankreich liegt und die Menschen dort warten auf morgen. Darüber werden wir gleich berichten. Das wird um 12.10 Uhr kommen, wie die Scheibenharter mit der Grenzschließung bisher umgehen und wie sie sich wieder freuen, zueinander kommen zu dürfen. Erstmal, und das wird uns die nächsten 20 Minuten beschäftigen, sind wir auch in Frankreich verabredet, und zwar im Südwesten des Landes, im Städtchen Saintes. Saintes liegt, ist eigentlich leicht zu finden, direkt an der Autobahn Poitiers-Bordeaux. Es ist schon eher ein mediterranes Städtchen, liegt am beschaulichen Flüsschen Charente, 26.000 Einwohner. Aber schon vor 1.000 Jahren ist Saintes eine herausgehobene, wie soll man sagen, Relaisstation der deutschen Jakobspilger auf ihrem langen Fußweg nach Santiago de Compostela. Dazu gleich dann auch noch mehr. Aber weit davor ist Saintes auch schon vor 2000 Jahren eine wichtige römische Provinzhauptstadt, so hochrangig wie Mailand, die Metropole Oberitaliens. Saintes nennt sich eine geschichtsträchtige Stadt, aber es gibt zudem hochinteressante historische Vernetzungen nach Deutschland, die aber in Saintes wiederum gar nicht erklärt werden. Diese Hintergründe und Zusammenhänge verstecken sich in den Mauerwerken eines Amphitheaters oder eines römischen Triumphbogens. Also fragen wir zusammen mit Franz Nussbaum. Das ist der, der die Steine zum Reden bringt. Also wir fragen mit Franz Nussbaum die Steine von Saintes. Er erwartet uns an der Charente.
Unser Blick fällt zuerst auf diese Charente. Sie hat etwa die Breite von der Saale. Von der Saale hellem Strande in Thüringen. Und wenn wir nun in Medias Res an die Wurzeln von Saintes wollen, müssen wir in das Jahr 58 vor Christus uns eindenken. Da handelt ein Gaius Julius Caesar ein Prokonsulat für Gallien aus. Prokonsulat heißt lapidar, er darf sich das heutige Frankreich und Belgien militärisch unter den Nagel reißen und für sein privates Konto ausbeuten, vom Atlantik bis zur Rheingrenze. Und in diesem Feldzug ist Saintes dann eine der ersten gallorömischen Eroberungen. Und ich habe hier ein paar Seiten mit Quellen dabei. Da lesen wir:
Caesar ist 42 Jahre alt, ist privat hoch verschuldet. Eroberung heißt, er braucht unbedingt die Tributzahlungen, die Steuern der Völker jenseits der Alpen. Caesars Armee umfasst rund 53.000 kriegserprobte Legionäre, dabei auch angeworbene germanische Reiterei und etwa 20.000 Mann Hilfstruppen.
Wer ist Caesar? Der bekannte Historiker und Literaturnobelpreisträger Theodor Mommsen postuliert ihn als Caesar, ein Staatsmann. Andere nennen ihn Alkoholiker, einen Psychopathen. Frage: Kann man Caesars Persönlichkeit auch in Politikern unserer Zeit erkennen? Herr Dr. Christian Ulrich, Sie sind mein kundiger Begleiter. Sie kennen Caesar besser als ich.
Er war in erster Linie auch ein Vabonspieler. Und wir finden in ihm auch die Attitüden typischer Selbstdarsteller. Da heißt es beispielsweise heute America first. Gemeint ist aber primär the president first. Und vor 2000 Jahren war es eben Caesar first. Caesar beschreibt sich ja auch selbst herausgehoben in 7 Bänden in De Bello Gallico, der Gallische Krieg.
Nun kann man ja nicht mit nur 60.000 oder 70.000 Legionären ein großes Land zwischen dem Atlantik bis an die Rheingrenze aufrollen. Der clevere Caesar schickt also den gallischen und den germanischen Stämmen seine Tributunterhändler ins Haus. Die sprechen wahrscheinlich von Schutzgeldern und von Beistand und von Wohlstand in blühenden Landschaften und von Bodenschätzen, die es endlich zu heben gilt.
Caesar sorgt vor allem natürlich, dass die Nordländer wissen, mit welcher militärischen Wucht die römische Armee in wenigen Tagesmärschen deren Haustür eintreten könnte. Es gibt aber auch kaum einen Ausweg vor der Erpressung. Kommen Caesars Emissäre unverrichtet zurück oder kommen sie gar nicht, sind also gekidnappt worden oder werden Verträge nicht eingehalten, dann hat Caesar eigentlich genau das, was er braucht. Dann hat er seine Rechtfertigung, einen gerechten Krieg, einen Bellum Justum zu führen. Und dann haut die geballte Stoßkraft der römischen Berufslegionäre auf diesen einzelnen Stamm nieder. Und er wird mit Stumpf und Stiel ausgerottet und auch versklavt.
Denken wir uns das noch etwas weiter. Die Stammesfürsten, die sich Caesars Grundsteuerabgabe unterwerfen, müssen ja als Pfand einige ihrer Söhne als Edelgeiseln nach Rom schicken. Da werden sie römisch erzogen, Sprache, Bildung, und sie erfahren auch die militärische und auch die kulturelle Überlegenheit dieser Weltmacht. Und sie erleben auch etwas La Dolce Vita, das den Jungs aus den dunklen germanischen Hinterwäldern noch nicht in allen Feinheiten geläufig ist.
Der bekannteste Zögling ist ja Arminius oder später dann Hermann, der dann in seinen Teutoburger Urwald zurückkehrt. Und das folgende Desaster, Varus, ist bekannt.
Zurück zu unserem Sand. Man zahlt den Tribut, der Ort und der Handel blühen auf. Und unser zweiter Blick in diesem Zusammenhang fällt nun hier in die Mulde mit dem römischen Amphitheater. Baubeginn um die Zeitwende Christi Geburt. Das Innere ist noch ganz gut erhalten und drumherum die steinernen Sitzplätze und Logen hören wir den Steinen der Arena zu, wie sie mit uns sprechen. Was könnten Sie uns berichten?
Sie könnten uns berichten von Brot und Spielen und Allotria und auch von den blutigen Vorführungen. Sie reden vielleicht auch von der Haute Volée, die sich wohl eine solch aufwendige Arena leistet. Es ist im Übrigen belegt, dass ältere Legionäre im Ruhestand gerne ihr angehäuftes Vermögen gewinnbringend in solche Arenen anlegten. Die riesige Spielstätte hier wird dann von tausenden Sklaven unter Planung militärischer Bauspezialisten hochgezogen.
Brot und Spiele und Allotria hat hier auch heute mit Kapitalanlage und mit der Größe von Fußballarenen zu tun. Dortmund, München, da heißt es mir san mir, wir kriegen immer die Hütte voll und bei uns kann sich jede selbstgefällige Größe mit Vereinsschal in den Logen ablichten lassen. Oder er kann sich unten als Fußballlegionär im Zweikampf bejubeln lassen. Wir wechseln jetzt den Standort und stehen direkt hier in der Stadtmitte an der Charente. Und hier bewundern wir den römischen Triumphbogen des Germanicus. Zwei hohe Prunkbögen und wieder fragen wir die Steine. Wer ist Germanicus? Und wir lesen.
Nero Claudius Germanicus ist ein militärischer Oberbefehlshaber aus den obersten römischen Familien. Geboren im Jahre 15 vor Christus. Auch sein Vater ist Feldherr und ist der Stiefsohn des Kaisers Augustus. Germanicus wird seinerseits von Kaiser Tiberius adoptiert. Seinen Namen bekommt er als Oberbefehlshaber von Germanien, wo er aufmüpfige Stämme zur Raison bringt. Germanicus ist dann der Vater des späteren Kaisers Caligula. Den kleinen Caligula bringt er mit an den Rhein, in das römische Köln, der größten Colonia, also Kolonie jenseits der Alpen. Das putzige Söhnchen mit römischem Helm und mit Kinderbrustpanzer soll der Liebling der römischen Soldaten gewesen sein. Etwas erwachsener beseitigt Caligula mehrere Brüder. Dann ist er die Nummer eins und steigt im Jahre 37 zum römischen Kaiser auf. 4 Jahre später wird er von seiner Leibgarde ermordet.
Was uns die Steine in Sand nicht alles berichten, wenn man sie mit etwas Neugier befragt. Es sei auch anzumerken, diese doch für deutsche Ohren so fesselnde antike Vernetzung, die sind leider hier in den Führungen nicht zu erfahren. Bleiben wir wegen Germanicus noch etwas in Köln. Der Feldherr ist auch der Vater der Agrippina. Seine Tochter wird in Köln geboren.
Mit 13 Jahren wird also die Agrippina, familiär natürlich bestens protegiert, in Rom verheiratet. Das Mädchen aus Köln wird dann die Mutter des späteren Kaisers Nero. Und sie wird in einer weiteren Ehe mit dem Kaiser Claudius verheiratet. Und so wird sie dann sogar Kaiserin des Römischen Reiches. Und Agrippina verfügt im Jahre 50 nach Christus, dass ihr Geburtsort Köln mit dem Zusatz Colonia Agrippinensis geführt wird. Köln war auch zudem eine beliebte Bleibe vieler römischer Legionärsveteranen.
Und wir lesen.
Agrippina gilt deshalb auch als die Stadtgründerin von Colonia Agrippinensis, aber sie hat auch eine dunkle Seite.
Dann liegt das daran, dass die Agrippina ihren Gatten und gleichzeitig leiblichen Onkel Claudius mit Gift beseitigt. Das erleichtert ihr dann, den Sohn Nero auf den Kaiserstuhl zu platzieren. In einem, wie schon gesagt, doch eher kriminellen Slalom, wo kräftig mit den Ellenbogen ausgekeilt wurde. Und nachdem Nero stabil auf seinem Thron sitzt, dann lässt er sich wiederum seine fürsorgliche Mom entledigen. Ausrufezeichen. Also wenn man die römische Geschichte so durchblättert, ist wohl dieses politische Killergehen jedem mit Machtansprüchen auf dieses römische Weltreich in die Wiege gelegt worden.
Wir bleiben bei den Steinen von Sand und wenden uns nun den Kirchenbauten der Jakobspilgerbewegung zu. Vom Vatikan wird um das Jahr 1000 nach Christus herum über die Kanzeln des Abendlandes verkündet, in Nordwestspanien ist das Grab des heiligen Apostels Jakobus aufgefunden worden. Und wieder fragen wir die Steine dieser Hauptpilgerkirche Saint-Eutrope. Wer ist Jakobus, Herr Ulrich?
Zu dem Apostel Jakobus, der Ältere, gibt es nur wenig Fakten, dafür aber Dutzende Legenden. Legende 1, der Apostel aus dem engsten Kreise Jesu soll in Spanien gepredigt haben. In einem doch zeitlichen Gegensatz dazu steht, Jakobus ist im Jahre 44 nach Christus, also 11 Jahre nach Jesu Kreuzigung in Jerusalem, mit dem Schwert enthauptet worden. Ob er vorher in Spanien war, ist vage. Die zweite Legende ist geradezu abenteuerlich verwegen. Nach der Enthauptung legen seine Jünger den Korpus auf ein Schiff ohne Besatzung. Und dieses führungslose Schiff sei dann selbstständig quer durch das Mittelmeer, dann durch die Enge von Gibraltar, die Ecke rum, vorbei an Portugal, ungesteuert bis nach Galizien am Atlantik in Nordwestspanien getrieben. In einer weiteren Legende heißt es, irgendwann, 900 Jahre später, wird im Nordwesten Spaniens ein großer, wunderlicher und auch tagsüber leuchtender Stein gefunden. Unter diesem Stein findet man Gebeine. Ob es sich dabei um den heiligen Jakobus handelt, kann nie belegt werden, ist aber auch nie in Frage gestellt worden. Martin Luther spottet, die Knochen hätten auch von einem Hund sein können. Diese Gebeine unter dem Stein sind aber aus katholischer Sicht ein Reliquienfund.
Beim eifrigen Reliquienboom von damals tue ich mich selber ein bisschen schwer. Beispielsweise auch mit dem Kleid der Maria, das sie bei der Geburt im Stall getragen haben soll. Dieses heilige Kleid wird heute, 2000 Jahre später, immer noch alle 7 Jahre bei einer Heiligtumsfahrt in Aachen bepilgert. Auch mit einer gewissen kirchlichen Geschäftstüchtigkeit. Pilger bringen Geld. Oder ein anderes Beispiel, irgendwo in Süditalien wird inbrünstig ein bisschen Vorhaut aus der Beschneidung Jesu verehrt. Geht's noch? Ist das glaubwürdig?
Vielleicht auch zur Verständlichkeit von Legende. Erst in der Zeit der spanischen Besetzung durch die Mauren aus dem Morgenland, also im Zuge der sogenannten arabischen Expansion, da sollen dann unbekannte Mönche eine unbestimmte Reliquie in Sicherheit gebracht haben. Gegen ein Jakobusgrab spräche, in dieser Zeit, der Zeit der katholischen Westgoten, die Westgoten aus der Völkerwanderung, die beherrschen Spanien von 475 bis 710, also rund 250 Jahre lang. In dieser Epoche ist nichts von einer Jakobus-Reliquie auf spanischem Boden bekannt.
Und über die Fundstelle der Gebeine des Jakobus wird dann eine Kathedrale gebaut. Und so folgt letztlich jetzt die Legende Jakobs Krönung. Ich habe hier eine kleine Kopie von einem Gemälde. Darauf ist der enthauptete Jakobus wieder lebendig auferstanden. Sein Kopf ist wieder auf der Schulter, darüber trägt er seinen Helm und er kämpft in Rüstung und mit Schwert gegen die ungläubigen Araber und Mauren. Und dazu gibt es 2 Antworten. Zitat:
Alle Legenden in Bezug auf Santiago werden in der Forschung als nicht glaubwürdig betrachtet. Hingegen stellt das Erzbistum Santiago die Echtheit des Grabes als Tatsache dar.
Was nun, Harpe Kerkeling? Dumm gelaufen? Damit will ich nicht den Jakobspilger noch nicht den Künstler Kerkeling runtermachen. Deswegen konzentrieren wir uns ab hier nur noch auf die deutsche Jakobspilgerbewegung in Bezug auf Sand. Bitte, Herr Dr. Ulrich.
Sand hat sich damals ganz bewusst auf das Pilgergeschäft eingerichtet. Zuvor hatte die Stadt ein paar düstere Jahre. Überfälle und Plünderung durch die Westgoten, dann auch durch die Sarazenen, die von Spanien aus über die Pyrenäen ausschwärmen. Stichwort ist da die berühmte Schlacht bei Poitiers. Denen folgen später die plündernden Normannen per Schiff die Charente hoch.
Also so kommt die Pilgerbewegung nach Spanien dem heruntergekommenen Sand gerade recht. Es werden 2 große Gotteshäuser erbaut.
Wenn also Pilger im Mittelalter, beispielsweise aus Köln, in Sand ankommen, haben sie schon rund 880 Kilometer in 2 bis 3 Monaten in den Beinen. Aber sie wissen kaum, dass sie noch insgesamt, also noch 2 Drittel des harten Weges vor sich haben.
Auf Sand bezogen. Wer ist denn Pilger und wieso kommen sie hier vorbei?
Die Pilgrims von damals haben eine Art Reiseführer dabei, also wenn sie den als Analphabeten lesen können. Von Köln über Tours nach Saint und Spanien. Der Reiseführer preist nur Orte mit hoher Reliquiendichte an. Wer war also Pilger? Man muss es nicht nur spirituell sehen. Man nannte sie auch die Vagabunden Gottes. Das sind damals auch Hütchenspieler, Tippelbrüder, Entertainer, Musiker unterwegs, die abends in den Pilgerlagern würfeln oder aufspielen. Wir sind ja hier auch in Aquitanien, damals auch das Land der Troubadoure, die wunderschöne, schmachtende Liebeslieder zupfen und singen. Unterwegs sind auch Kindlein gezeugt worden.
Und was ist mit der Weltuntergangsstimmung, von der berichtet wird?
Die wurde in den damaligen Irrungen und Wirrungen, in Kriegen gegen Ketzer und in Kreuzzügen an das Grab in Jerusalem von den Kanzeln gepredigt und in düsteren Bildern prophezeit. Die Offenbarung des Johannes, das letzte Buch des Neuen Testaments, die droht, niemand entgeht dem letzten Gericht. Untergangsstimmung gibt es auch wegen der Mauren, den dunkelhäutigen Gottlosen, die das heilige Spanien der Kirche entrissen haben.
War die Pilgerei im heutigen Sprachgebrauch eine Medienschlacht von der Verkündigungskanzel? Und so pilgern also die Abendländer wie eine Art Demo Gottes. Das vorgegebene Motto der Pilger lautet: Der Weg an das Jakobsgrab gehört uns. Und wer als Pilger erschöpft oder krank am Wege liegen bleibt, sinkt in Gottes Arme. Amen.
Diese Frömmigkeit muss aber in Saint kein Trübsalblasen auslösen. Die Blasen der Pilger, die müssen ja jeden Abend geöffnet werden. Saint grenzt zudem an die Weinlagen von Cognac. Da wird natürlich auch getrunken. Getrunken, um das schmerzliche Öffnen der Blasen ertragen zu können. Aber ansonsten muss es in Saint für die deutschen Pilger spirituell gewummert haben. Zwei Kathedralen und die örtlichen Führer, die geleiten die Wallfahrer in Prozessionen so ausgetüftelt vorbei an frommen Sehenswürdigkeiten, dass nirgendwo ein Stau oder ein Abfall der übersinnlichen Stimmung entstehen soll. So werden alle an den aufgestellten Anbetungsfiguren, an den Reliquien, an den wertvollen Schreinen vorbeigeführt. Sie bekommen reichlich Segnungen, sie können ihre Sünden beichten, in welcher Sprache auch immer. Sie können Kerzen kaufen, anzünden, können Spenden einwerfen, sie können etwas erleben, vielleicht ein Wunder. Ein Lama wirft die Krücken weg, einem Besessenen wird auf offener Straße der Teufel ausgetrieben. Das mag vielleicht inszeniert worden sein. Es ist ein Drang nach einer übersinnlichen Daseinserhöhung.
Ich muss inständig glauben. Und das Wort Glauben löst mit jedem seiner 7 Buchstaben bei mir ein Grauen aus. Hätte ich in jener absolutistisch gottgläubigen Zeit leben können? Der Mensch, der das alles nicht glauben wollte, dem wurde der Prozess gemacht. Er wurde gefoltert. Ihm wurde bei lebendigem Leib die Gebeine herausgerissen. Und der Klerus steht in vorderer Reihe mit dabei.
Ich habe hier ein altes Pilgerbüchlein über Glauben und auch Gottvertrauen dabei. Beispielsweise bei der gefährlichen Überfahrt über den breiten Fluss der Gironde. Das ist hier so 25 Kilometer von Saint entfernt, also damals nur eine Tagesetappe. Zitat:
Wer eine Barke mit zu vielen Pilgern besteigt, sei gewarnt. Viele kentern in der Gironde. Darauf warten die Schiffsknechte nur und bemächtigen sich der Habe der Ertrunkenen.
Und weiter wird hier beschrieben, wie eine Pilgerin aus Köln, die hilflos in den hohen Wellen der Gironde treibt, in ihrem Gottvertrauen ihren heiligen Kölner Erzbischof Anno anruft. Und der Heilige erscheint ihr persönlich und raffte sie aus den gurgelnden Strudeln.
Es erinnert an die Rettung heutiger Bootsflüchtlinge. Sie kennen zwar nicht den Anno von Köln, so rufen sie die deutsche Kapitänin Carola Rakete an.
Es kommt schätzungsweise von 3 Pilgern, die losgezogen sind, nur einer nach Jahren in die Heimat zurück. Hin und zurück mehr als 5200 Kilometer Wallfahrerlotterie.
Zurück nach Saint. Wir müssen unbedingt noch über die Abtei der Damen sprechen. Diese große Klosteranlage steht hier jenseits der Charente. Ein reiches Damenstift mit einer hochadligen Äbtissin. Es heißt, das Vermögen, das die adligen Stiftsdamen ins Kloster einbringen, wird auch geschäftlich in der Pilgerbewegung quasi in einer Art 4-Sterne-Hotel angelegt.
Wir müssen differenzieren. Es gibt den einfachen Pilger, der abends mit einem Strohsack und mit einem kostenlosen Pilgersüppchen und einer Kante Brot in der Pilgerherberge versorgt wird. Aber es gibt dann auch den vermögenden 4-Sterne-Pilger, der mit Gefolge und mit Pferden und Kutsche in der Abtei der Damen absteigt. Und wer es ganz dicke hat, der pilgert nicht mal selbst zum Abbau seiner Sündenlast. Er überlässt das einem Berufspilger, der dann in dessen Namen die Strecke ablatscht. Der bekommt hin und zurück, dann nach 5200 Kilometer, ein Honorar plus Spesen.
Es ist nahe am Atlashandel, wo versprochen wird, dass die Himmlischen die bekannteste Sündenkartei der Deutschen in Flensburg zusammenstreichen.
Da mag Martin Luther recht haben. Gottes Heil kann man nicht durch Ablassbriefe oder Pilgerkilometer erkaufen. Nachdem Happe Kerkeling und auch die Bundeskanzlerin am Jakobsweg gesichtet worden sind, das mag den Pilgerboom anregen. Man kann sich mittlerweile seine Jakobspilgertour all-inclusive buchen.
Und die Steine von Saint haben alle Zeit, bis wieder jemand bei ihnen anklopft und um Auskunft anfragt. Sie haben uns was zu sagen.
Naja, und was die uns nicht alles zu berichten haben. Danke für diese Geschichtsstunde an Franz Nussbaum. Und Sie können ja, meine Damen und Herren, wenn Sie möchten, das Manuskript dieser Geschichte mitnehmen. Und Sie biegen dann, wenn Sie dort unterwegs sind, von der Autobahnabfahrt Saint ab und folgen einfach Ihren eigenen Routen quer durch dieses Städtchen. Oder Sie fragen die Steine des Triumphbogens nach Germanicus. Und noch eine Bemerkung zum Mädchen Agrippina aus Köln, Kaiserin des Römischen Reiches. Agrippina tritt im heutigen Kölner Dreigestirn, das nennt sich so, zusammen mit Prinz und Bauer als Jungfrau auf. Sie trägt ein kaiserliches römisches Prunkgewand. Tausendmal fotografiert in der Session, aber kaum jemand hat den Bezug zum römischen Gewand und zu der Krone der kölnischen Jungfrau bisher auf den Punkt gebracht. So, wie geht's jetzt weiter im Programm? Es folgen die Nachrichten, anschließend nach Scheibenhardt an der deutsch-französischen Grenze. Da warten die insgesamt 1500 deutschen und französischen Einwohner sehnsüchtigst darauf, dass die Grenze innerhalb ihres Dorfes wieder verschwindet. Dann nach Mexiko und Helsinki auch noch. Also bitte bleiben Sie schön bei mir.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ein Dörfchen, eine Weltkulturerbestadt, eine Hauptstadt. Diese drei Ziele nehmen wir uns vor. Für die Zeit bis 1 Uhr. Das Dörfchen liegt halb in Deutschland, halb in Frankreich, das Weltkulturerbe in Mexiko. Und in die finnische Hauptstadt Helsinki geht's. Vor 450 Jahren wurde sie gegründet. Andrea Stopp reist mit Ihnen. Aber wie gesagt, erst ins Herz Europas. Sass, die Sängerin, singt uns dorthin aus dem Text. Gebt mir eine Suite im Ritz, will ich nicht. Schmuck von Chanel, will ich auch nicht. Was soll ich mit einer Protzkarre? Ich will Liebe, Freude, Fröhlichkeit. Lasst uns zusammengehen und Freiheit entdecken.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, et je suis comme ça. Je suis comme ça. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Wenn wir in die Geschichte zurückgehen, dann lernen wir, dass Scheibenhardt seit 1815 geteilt ist in eine französische und eine deutsche Hälfte. Das war in den letzten Jahrzehnten kein Problem, bis dann eben Corona kam. Und jetzt können sich der deutsche Bürgermeister Edwin Diesel und sein französischer Amtskollege Gérard Helfrich an der Grenzbrücke wieder treffen, hoffen sie jedenfalls, denn ab morgen soll es dann soweit sein. Dann gehen zwischen den meisten EU-Ländern die Schlagbäume an den Grenzen wieder hoch. Dann werden Reisen in die Nachbarländer wieder möglich, auch für Touristen. Das war ja als Folge der Pandemie bekanntlich seit Mitte März nicht mehr möglich. Keine Frage, diejenigen, die gerne reisen wollen, freuen sich darüber. Noch eine Spur glücklicher als anderswo in Europa, dürften aber die Bürgerinnen und Bürger des Dörfchens Scheibenhart sein. Wenn sie Scheibenhart nie gehört haben, ist verzeihlich. Die meisten werden das nicht gehört haben. Tatsächlich, es handelt sich um ein Örtchen mit 1500 Einwohnerinnen und Einwohnern. Ist also nicht sonderlich groß, hat aber ein Alleinstellungsmerkmal. Ein Teil des Dorfes, etwa 30 Kilometer nordwestlich von Karlsruhe, am Rande des Elsass gelegen, liegt eben in Frankreich, die andere Hälfte in Deutschland. Und durch die Corona-Krise kam es zu einer weitgehend undurchlässigen Grenze, die sich mitten durch den Ort schlängelte. Und mit der es nun, so hoffen die Scheibenharter, für lange Zeit ein Ende haben wird. Thomas Wagner hat sich umgesehen.
Guten Morgen, Gerard. Guten Morgen, Edwin. Wie sieht's aus?
Ja gut, wir hoffen halt alle auf nächste Woche, dass die Grenzkontrolle endlich ganz wegfallen, ja. Und damit wir wieder frei hier über die Grenze gehen können. Ne?
Zwei Männer, eine Brücke, dort treffen sie sich. Edwin Diesel ist
der Ortsbürgermeister von Scheibenhardt-Pfalz.
Gerard Helfrich dagegen ist
der Ortsbürgermeister von Scheibenhardt, Elsass.
Kurios, ein Dorf, zwei Bürgermeister, zwei Schreibweisen. Scheibenhardt-Elsass schreibt man mit weichem D hinten, Scheibenhardt-Pfalz mit DT und das schon seit einiger Zeit.
Früher war ja Scheibenhardt einmal ein Dorf. Und seit dem Wiener Kongress sind wir getrennt. Und dadurch haben wir auch zwei Verwaltungen, zwei Bürgermeister.
1815, das ist das Schicksalsjahr in der Geschichte von Scheibenhardt. Die Lauter, das sich mitten durch den Ort schlängelnde Flüsschen, wurde zur Grenze zwischen Frankreich und Deutschland erklärt. Und plötzlich war Scheibenhardt getrennt in einen französischen und in einen deutschen Teil.
Ja, ich muss Ihnen doch sagen, was wir jetzt machen. Das habe ich drei Monate nicht getan. Ich bin drei Monate nicht nach Scheibenhardt, Deutschland gekommen. Zum Beispiel zu meinem Bäcker. Ich habe drei Monate kein Brot holen können. Ne?
Ja gut, genau dasselbe. Ne? Wir durften ja auch nicht rüber. Ne? Gab es keine Croissants, nein.
Keine von Scheibenhardt.
Ja gut, generell nicht, weil aus dem Elsass kam ja nichts. Ne? Es war ja zu, wir durften ja nicht rüber und die durften nicht zu uns, mit Ausnahme eben der Pendler. Ne?
Dass sich die Bürgermeister von Scheibenhardt Frankreich und Scheibenhardt Deutschland zu mir nichts, dir nichts auf der Grenzbrücke über der Lauter treffen, hinüberschlendern zu einer kleinen Bäckerei auf deutscher Seite, das ist Premiere seit Beginn der Corona-Krise. Denn dass die Schlagbäume wieder oben sind, dass Bundespolizisten die von einem zum anderen Scheibenhardt hinüberlaufenden, fahrenden, radelnden Passanten nur noch sehr lückenhaft und stichprobenartig kontrollieren, ja in den meisten Fällen sogar unbedarft durchwinken, ist erst seit ein paar Tagen Alltagsrealität. All die Wochen zuvor war das anders, ganz anders. Rückblende Mitte März 2020, ein Tag, den die Scheibenharter hüben wie drüben der deutsch-französischen Grenze so schnell nicht vergessen werden.
Das war auch die Tatsache, dass von jetzt auf gleich hier eine Sperre stand auf der Brücke, ja, ohne Vorankündigung, ohne alles. Ja. Ich meine, es hat sich abgezeichnet, dass die Grenzen geschlossen werden, aber dass es so passiert, ohne Vorankündigung, ja. Keiner hat was gewusst. Ne? Plötzlich war hier eine Barriere und zwar zu und die Bundespolizei stand hier.
Da war jeder einverstanden, dass man eine Distanzierung braucht. Das war notwendig, das sage ich nochmal, das war notwendig. Aber nicht auf diese Art, wie es gemacht worden ist. Ich glaube in Berlin und unser Herr Macron in Paris, der weiß nichts von Scheibenhardt. Der kennt unsere Gegend nicht. Die haben uns von einem Tag zum anderen wieder voneinander gerissen.
Machen wir wieder was aus.
Ein Gruß deiner
Mama. Alles klar, Lisien, danke dir herzlich, gell?
Und ein Gruß der Mama.
Ja, das mache ich.
Vom Helfrich.
Richtig raus. Ich gehe jetzt heim wieder. Muss noch ein bisschen was schaffen.
Sehen Sie, was da passiert auf der Grenze. Der wird geschmuggelt, links und rechts.
Nun kann er wieder scherzen. Gerhard Helfrich, der Bürgermeister von Französisch-Scheibenhardt. Eine Frau Mitte 50 ist auf die kleine gewölbte Grenzbrücke gekommen. Sie hat den Schlagbaum gesehen, der an diesem Vormittag den Weg wieder freigibt und sich erst zögerlich, dann schnellen Schrittes auf die Brücke gewagt.
Meine Mama, die haben hier im Zollhaus gewohnt oder meine Oma und Opa dann später da vorne. Das ja, war halt einfach immer eins. Und dann, dass jetzt auf einmal so gar nichts mehr gegangen ist. Ich bin hier aufgewachsen und es ist für mich unbegreiflich, dass man da nicht mehr einfach rüberlaufen kann.
Jetzt darf man ja wieder.
Ja, noch nicht so 100%. Ne? Deshalb treffe ich mich jetzt mit einer Bekannten, die mir was besorgt hat, weil ich da eben weiß aus richtiger Quelle, dass es noch nicht ganz offiziell ist und ja, dass immer noch Strafzettel und Sonstiges verteilt wird.
Obwohl die Grenze kaum mehr bewacht ist, brauchen diejenigen, die von Deutsch Scheibenhart nach Französisch Scheibenhart rüber wollen, offiziell bis Dienstag 0 Uhr immer noch einen sogenannten triftigen Grund und einfach mal so einen Besuch machen, das gehört nicht dazu. Und das schmerzt eine gebürtige Scheibenhatterin wie Julie Roth.
Mein Papa hat in Französisch Scheibenhart Fußball gespielt und ich bin hier einfach groß geworden. Das war wie eine große Familie.
Da kann man sehr viel erzählen über die Zusammenarbeit. Es ging schon bei meiner Jugend los, hatten wir schon einen gemeinsamen Pfarrer. Der hat hüben und drüben die Messe gehalten. Damals waren wir 13, 14 Jahre alt, haben wir schon miteinander eine deutsch-französische Fußballmannschaft gehabt, weil uns der Herr Pfarrer so weit gebracht hat. Und da haben wir damals schon, das ist jetzt schon über 40 Jahre her, haben wir da schon miteinander Fußball gespielt. Nach und nach sind wir auf dem kulturellen Stand, sind wir, ich sage jetzt, rüber nach Deutschland, um ihr Musikfest zu feiern. Sie kamen rüber zu uns, um Fußballfest zu feiern und so weiter.
Ob im französischen oder im deutschen Teil der Gemeinde, in erster Linie fühlten sich die meisten Bewohner des Dorfes als Scheibenharter. Und das ganz bewusst, denn im Ersten und Zweiten Weltkrieg standen sich die Scheibenharter auf deutscher und französischer Seite als Feinde gegenüber. Eine schwere Zeit. Und nun Corona. Erneut eine undurchlässige Grenze mitten im Ort. Das grenzüberschreitende Miteinander kam zum Erliegen, von einem Tag zum anderen, mit teils gravierenden Folgen, so Edwin Diesel.
Es waren auch Familien getrennt. Wir haben hier ein klassisches Beispiel. Von hier, wo wir jetzt sitzen, 100 Meter Luftlinie, steht ein Haus. Dort hat ein Ehepaar gewohnt. Die haben drei Kinder, die haben sich getrennt. Die Mutter ist ins Elsass gezogen. Die wohnt jetzt 100 Meter auf der anderen Seite. Und die Kinder durften rein theoretisch nicht über die Grenze. Also die durften nicht wechseln vom Vater zur Mutter.
Mit solchen Einschränkungen hoffen die Bürgermeister auf Französisch Scheibenhart und aus Deutsch Scheibenhart, hat es aber kommende Woche ein Ende. Und beide haben sich eines vorgenommen, das gute Miteinander wieder pflegen wie in all den Jahrzehnten zuvor und die jeweilige Nachbarschaft bereisen. Edwin Diesel und Gerhard Helfrich, die beiden Bürgermeister aus Scheibenhart.
Ja gut, einfach die Landschaft, die Gegend, ja. Ich meine, die Vogesen zum Beispiel, ja. Ich meine, wir gehen gern wandern, ja. Oder auch die Radwege, ja, die ja sehr gut ausgebaut sind, genau wie bei uns in der Südpfalz hier auch, ja. Die alten Häuser, die Cafés, das ist einfach der Flair, ne, das ausmacht, ne, im Elsass, ne.
Was ich am meisten liebe in Deutschland, das sind die ganzen Weinfeste, die ganzen Dorffeste mit Currywurst und mit Weinschorle, mit großem Bier. In Frankreich hat man leider nur kleines Bier.
Ja, ist ja wieder in Reichweite das große Bier. Thomas Wagner aus Scheibenhart. Ich kenne Leute, die wollen tatsächlich an der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich stehen, um zu den Ersten zu gehören, die dann wieder hin und her fahren können. Heute Abend richtet sich Macron an die französische Nation im Fernsehen. Alle warten, was er dann da wohl genau zu verkünden hat. Jetzt ein Lied über die Gefühle der Menschen auf beiden Seiten der deutsch-französischen Grenze. Das Ganze beginnt mit dem Originalton von Charles de Gaulle aus dem Jahr 1963 und dann am Schluss Konrad Adenauer aus Anlass des Élysée-Vertrages.
Il n'y a pas un homme dans le monde qui ne mesure l'importance capitale de cet acte. Non pas seulement parce qu'il tourne la page. Après une si longue et si sanglante histoire de lutte et de combat.
Überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen und die Passe, les frontières, on fait tomber les barrières, Grenzgänger, on est des frontaliers. Le rap, le langage, rythme, les bagages. Überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen und die Passe, les frontières, on fait tomber les barrières, Grenzgänger, on est des frontaliers. Le rap, le langage, rythme, les bagages.
Grenzgänger,
Frequenz auf zwei Sendern. Grenzüberschreitend geehrt in zwei Ländern. Durch meine Wurzeln geprägt, Gefühl von Heimat. Durch stetem Hang zum frankophilen Einschlag. Etto jeune, gros voyageur, j'ai exploré. Une grande passion, la France m'a vraiment fasciné. Attiré par l'altérité de l'étranger. J'ai commencé à osciller comme un frontal. Überschreiten Grenzen wie Caesar damals in Rubicon. Mentale Mauern bekämpfen wir mit dem Lexikon. Und der Rap-Musik, Texte auf fetten Beats. Auf der Französisch und Deutsch, weil das ihr Flavor gibt. Alors me facilite l'accès aux deux pays. Et franchement, grâce à la musique, je réfléchis. Sur la vie, les frontières à dépasser. Le passé m'a donné l'esprit d'un transfrontalier. Überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen. On dépasse les frontières, on fait tomber les barrières. Grenzgänger, on est des frontaliers. Le rap, le langage, rythme, les bagages. Überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen. On dépasse les frontières, on fait tomber les barrières. Grenzgänger, on est des frontaliers. Le rap, le langage, rythme, les bagages. Der Rhein fließt wieder rein. Tief rein ins Meer. Worte können Grenzen verwischen, als ob sie flüssig wären. Wäre ich ein Zeichen im Satz, wäre ich ein Bindestrich. Er hält die Dinge zusammen, die Kräfte bündeln sich. Supprime les obstacles, dépasse les frontières. Il faut se débarrasser des murs imaginaires. Passons à travers ça, faisons le nécessaire. Mettons nos forces ensemble, sinon c'est la galère. Wir wollen Brücken schlagen, Grenzen verwischen, indem wir einfach dazwischen fischen. Verbinden die Brückentage. Wir schwenken eine Fahne, doch nicht mit drei Farben. Hier wird schwarz, rot, gold, wie blau, was rot garniert. Künstlich par en délire. Je sais de jeter les passerelles, mon point de mire. À force de l'écrire, j'utilise mon micro comme porte-voix pour déclarer dans l'unité une heure de gloire. Überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen. On dépasse les frontières, on fait tomber les barrières. Grenzgänger, on est des frontaliers. Le rap, le langage, rythme, les bagages. Überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen. On dépasse les frontières, on fait tomber les barrières. Grenzgänger, on est des frontaliers. Le rap, le langage, rythme, les bagages. Auf der Spur de Gaulle und Konrad Adenauers. Wir überwinden Barrieren wie die Berliner Mauer. Sprache ist Medium, Rap ist mein Element. Wir vereinen die beiden und setzen sie in die Welt. Ensemble c'est tout, selon au tricto tout. On dépasse les frontières, on met un passe-partout. De Paris à Berlin, Fribourg à Strasbourg. Tiré dans le même sens, soyez pour. Wir fangen Feuer beim Rappen, brennen auf beiden Seiten. Grenzen sind offen, doch manche wollen das nicht begreifen. Wir wollen Flagge zeigen, Grenzen, die Grenzen zeigen. Wir, die das Denken beschränken, in ihre Schranken weisen. On aime la France, même si papi la combattu. L'ennemi est devenu poteau, j'en ai beaucoup. Des mecs français, des meufs font voler bien ensemble. On rigole bien, on tchatche, on est pépère ensemble. Zweier Pasch, mit Musik über Grenzen. À travers les frontières, grâce à la musique. Wir überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen. On dépasse les frontières, on fait tomber les barrières. Grenzgänger, on est des frontaliers. Le rap, le langage, les mots, les bagages. Wir überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen. On dépasse les frontières, on fait tomber les barrières. Grenzgänger, on est des frontaliers. Le rap, le langage, les mots, les bagages. Le rap, le langage, les mots, les bagages,
Sie haben die Empfindungen und die Gefühle aller derer, die auf französischer Seite und die auf deutscher Seite an diesem Werke mitgearbeitet haben, so treffend wiedergegeben, dass ich nichts hinzuzufügen brauche.
Zweierpasch heißt die Gruppe, die uns das gebracht hat. Grenzgänger, der Titel, und es hieß am Schluss des Textes, die Jungs aus Frankreich und die Mädels aus Deutschland, wir trinken unser Bier zusammen. Ja, wie kommen wir jetzt nach Mexiko? Ist ganz einfach, im Radio geht das. 4 Busstunden nördlich von Mexiko-Stadt befindet sich das Städtchen San Miguel de Allende im Bundesstaat Guanajuato. Das habe ich mit Sicherheit nicht richtig ausgesprochen, aber Sie werden es gleich hören von meiner Kollegin Tini von Posa. Die kennt sich dort aus, weil sie dort war. Es gibt dort gut erhaltene Kolonialbauten und Kirchen. Deswegen ist die Stadt mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden. Seit 2008 gehört sie zum UNESCO-Welterbe. San Miguel trägt den Namen nach dem mexikanischen Unabhängigkeitskämpfer Ignacio Allende, ist magischer Anziehungspunkt für Kreative. Wie gesagt, Tini von Posa war dort unterwegs und hat sich von einem mexikanischen Architekten diese Stadt zeigen lassen.
Obwohl das hier ein so kleiner Ort ist, lässt er viel Raum für Kreativität. Kunst wird hier sehr wertgeschätzt. Die Stadt ist durchdrungen von Kunst.
Kurz nach meiner Ankunft in San Miguel de Allende, im zentralmexikanischen Bundesstaat Guanajuato, treffe ich den Architekten Sergio Sanchez auf einer Dachterrasse.
Ich bin aus Morelia, aber ich lebe in San Miguel de Allende. Ich bin hierher gekommen, weil ich mich mit Architektur und Entwicklung im Immobiliensektor beschäftige.
Am Abend füllen sich die vielen Restaurants und Bars auf den Dachterrassen von San Miguel de Allende, wo rund 120.000 Einwohner leben. Ich lasse meine Augen über die pittoreske Stadt wandern. Die gut erhaltenen Häuser im Kolonialstil sind bunt angestrichen, wobei rötliche und gelbe Ockerfarben dominieren. Dazwischen üppige Baumkronen oder Palmen. Vor dem Licht der untergehenden Sonne zeichnet sich eine Vielzahl an Kirchtürmen ab. Besonders die Kathedrale hebt sich durch ihre Größe majestätisch hervor.
Das ist die Parroquia, deren Turm und Fassade im neogotischen Stil sind, was hier sehr selten vorkommt. Es gibt nur wenige Beispiele neogotischer Architektur in Mexiko. Eins im Bundesstaat Michoacán und das andere hier in San Miguel de Allende in Guanajuato.
Die Parroquia de San Miguel Arcángel ist nur wenige Jahre nach der Stadtgründung von 1542 erbaut worden. Das alte Gebäude zerfiel allerdings und die rosafarbene neogotische Kirche, die man heute sieht, wurde im 18. Jahrhundert neu aufgebaut. Inzwischen ist die Sonne untergegangen. Wir lassen uns durch die Straßen des Zentrums treiben. Während ich auf meiner Mexiko-Reise in vielen Städten immer wieder aus Sicherheitsgründen darauf hingewiesen wurde, abendliche Spaziergänge zu meiden, herrscht hier eine ganz andere Atmosphäre. Viele Menschen sind noch unterwegs, darunter Familien mit kleinen Kindern.
San Miguel ist eine Stadt, die vor allem vom Tourismus lebt. Die Tatsache, dass sie sehr klein ist, macht sie nicht so attraktiv für das organisierte Verbrechen. Daher ist sie wahrscheinlich sicherer als andere Orte. Hinzu kommt, dass sich hier auch viele Menschen aus dem Ausland niedergelassen haben und die Regierung sehr darauf aufpasst, was hier geschieht.
El gobierno cuida muchísimo lo que sucede aquí.
Vermutet Sergio. Die Kopfsteinpflasterstraßen und Gassen halten den Fußgänger auf Trab, denn sie führen steil hinauf und hinunter. San Miguel de Allende schmiegt sich an einen Berg an. Die Bürgersteige sind schmal und haben zum Teil sehr hohe Bordsteine. Laternen tauchen jetzt am Abend Straßen und Fassaden in warmes Licht. Die Kirchen sind hell beleuchtet und schimmern golden. Auf dem zentralen Platz vor der Parroquia geben Mariachi-Musiker ihre Lieder zum Besten.
San Miguel de Allende ist eine Stadt, die jetzt eine fama muy grande, o sea que la gente mexicana busca casarse.
San Miguel de Allende ist eine Stadt, die als Hochzeitsdestination in ganz Mexiko bekannt ist. Fast jedes Wochenende finden hier Hochzeiten statt. Oft kommen die Paare aus der Parroquia heraus und laufen durch die Gassen, begleitet von Mariachis, die ihnen lauter romantische Lieder singen.
Mehrere Musikergruppen in weißen Trachtenanzügen und mit großen Hüten bilden jeweils einen Kreis um ein Paar auf dem Platz, spielen und singen inbrünstig mexikanische Volkslieder.
Entonces, si lo ves de esa forma, el mariachi sí es evidentemente.
Wie du siehst, sind es offensichtlich romantische Anlässe, zu denen die Mariachis aufspielen. Aber sie werden in der mexikanischen Kultur vielfältig eingesetzt. Der Mariachi ist Teil bei jeder Art von Festivität, bei Geburtstagen und sogar bei Beerdigungen. Familien buchen die Mariachis, vielleicht dann nicht mit romantischen Liedern, sondern welchen, die zur Situation passen.
Quizás no románticas, pero canciones que van con la situación, ¿no?
Am nächsten Tag zeigt mir Sergio den Mercado Sano, den sogenannten gesunden Markt. Der Markt ist ein Fest für die Sinne. Obst und Gemüse sind kunstvoll an den Ständen aufgebaut. Der Duft nach Gewürzen und frisch geschnittenen Mangos zieht durch die Luft. Auch Fisch, Käse und dekorierte Törtchen sind hier zu finden, sowie ein Restaurant und Naturkosmetika. Doch günstig ist der Mercado Sano nicht.
Da hier alles Bio ist und die Produkte von sehr kleinen Höfen kommen, sind die Preise höher als anderswo.
Die Liebe zum Essen sei in San Miguel de Allende sehr stark ausgeprägt, erklärt Sergio. Nur wenige Schritte vom Mercado Sano entfernt führt Julisa Aguilar einen kunstvoll dekorierten Laden, der exklusiv Öl und Essig anbietet. Sie sei in San Miguel de Allende geboren und aufgewachsen. Inzwischen machen Nordamerikaner etwa 10-15% der Stadtbevölkerung aus, erzählt die junge Frau.
In la casa donde vivía antes, yo tenía americanos al lado de mí, al otro lado, enfrente.
In dem Haus, wo ich früher wohnte, lebten neben mir und gegenüber US-Amerikaner. Ich war umgeben von US-Amerikanern. Es hat mich aber nie gestört, denn sie haben eher dazu beigetragen, das Land zu verbessern. Es ist weiterhin wie ein ruhiges Dorf hier. Und ich kann nicht sagen, dass die Straßen mir jemals zu voll sind. Durch den Zustrom gibt es mehr Unternehmen, Geschäfte. Es schafft Arbeit für die, die hier wohnen. Und es verhindert, dass die Leute auswandern.
Auch Sergio profitiert von der Präsenz der Nordamerikaner in San Miguel de Allende, sagt er, während wir weiter die Straße entlang schlendern. Es seien vor allem die Gringos, die sich von ihm Häuser entwerfen ließen. Wenn Sergio von Gringos spricht, bezieht er sich ausschließlich auf Nordamerikaner. Aber es sei kein Schimpfwort.
Y de cierta forma también es un perfil de un gringo que se viene un poco también cansado de vivir en.
In gewisser Form handelt es sich hier meistens um den Gringo, der es leid ist, in den USA zu leben, der Zuflucht sucht und vor einem Leben flieht, das sich stark vom mexikanischen Lebensstil unterscheidet. Jetzt zum Beispiel die Situation mit Trump. Ich respektiere alle Parteien, aber offensichtlich mögen die meisten Mexikaner Trump nicht. Und fast keiner der Amerikaner, die hierher kommen, sind pro Trump, sondern lehnen ihn ab.
Immer wieder bleibe ich staunend stehen. Mal entdecke ich einen kolonialen Innenhof voller Skulpturen, mal eine Frau, die am Straßenrand ihre selbst genähten Puppen feilbietet, mal einen Designerladen, der einem Museum gleicht. In einem Laden sitzt ein echter Pudel in seinem Körbchen auf dem Fußboden und auf dem Tisch darüber eine Nachbildung des Pudels aus getrockneten Blumen. Die Designerin ist Marina Fernandez de Córdoba.
Es gibt hier in San Miguel eine indigene Gemeinschaft, die alles aus getrockneten Blumen anfertigt. Ich habe sie gefragt, ob sie nach Vorlage meines Hundes kleine Hündchen aus getrockneten Blumen erstellen könnten.
Die indigenen Gemeinschaften seien sehr präsent hier in San Miguel de Allende, erzählt die spanische Designerin. Ihr traditionelles Kunsthandwerk fließe in ihre Arbeiten ein. Vor 6 Jahren ist Marina Fernandez de Córdoba hierher gezogen.
Man ist hier in einem Ambiente, das dazu inspiriert, künstlerisch tätig zu sein. Ich weiß, wovon ich spreche, weil ich aus einem Paradies aus Südspanien komme, wo ich eine alte Mühle besaß, meine Werkstatt. Aber ich hatte keine Umgebung, die mich inspirierte, weil um mich herum nichts Interessantes geschaffen wurde. Hier gehe ich jeden Tag raus und denke, ich will das machen und dies. Und das wiederum inspiriert mich für diese oder jene Arbeit. Hier stehe ich niemals still.
Sergio Sanchez nickt zustimmend.
Die Projekte hier sind mutiger als in anderen Städten. Das ist auch der Grund, warum ich hier bin.
Y me he echado el compromiso con la tierra en que nací, de ser macho entre los machos, y por eso muy ufano yo le canto a mi país. es mi gloria haber nacido bajo el sol que se ha encendido con la llama del valor. Y me gusta ver la muerte hecha ronda con mi suerte, con mi vida y con mi amor. Dicen que la tierra anda loca con la guerra y que hay mucha matazón, pues que me echen submarinos y aeroplanos enemigos para darles un quemón. Echen tanques a montones y metrallas de cañones que no más me hacen reír. Porque aquí está un mexicano que se muere muy ufano al pelear por su país. Yo soy puro mexicano.
Der Zettel von Franz Hohler. Oha, dachte ich, als ich heimkam, nachts, und am Boden den hellen Flecken sah. Da liegt eine Nachricht für mich auf der Treppe. Doch sieh da, es war nur das Mondlicht. Und, fiel mir später ein, ist das etwa keine Nachricht?
Thank you.
Das Gedicht von Franz Hohler gerade hat mein Kollege Volker Barnik gelesen. Vorgestern, am 12. Juni, vor 450 Jahren, wurde die finnische Hauptstadt Helsinki gegründet. Unzählige Male hatte unsere Autorin Hildburg Haider sie besucht bei ihren Reisen. Und diesmal musste sie lange Wochen auf ihre Einreiseerlaubnis warten und für unseren Sonntagsspaziergang zunächst mal virtuelle Eindrücke sammeln, mit Hilfe der Stadtführerin von Jessica Kühn-Felten und Heiner Labonde. Und mit historischen Dokumenten und Ferninterviews. Mitte Mai dann konnte sie schließlich den Beitrag auf finnischem Boden in Quarantäne fertigstellen. Und hier ist er.
Hier im Hinterland der finnischen Metropole hat alles angefangen.
12. Juni 1550. Vollmacht für die Adligen Henrik Horn und Niels Boje.
Aus dem Edikt des Schwedenkönigs Gustav Vasa. Die Einwohner der südfinnischen Städte Rauma, Ulvila, Tammisaari und Porvo sollten zwangsumgesiedelt werden an die Mündung des Vantaanjoki-Flusses, der damals auch den Namen Helsingar trug.
Sie sollen dort eine Stadt bauen und dafür die gleichen Privilegien genießen wie die anderen Kaufleute des Königreichs. Diejenigen aber, die sich weigern, werden als aufsässige Untertanen bestraft.
Der König nannte den Ort Helsingfors, Helsingstromschnelle. Zeitreise ins 16. Jahrhundert mit der Tram Nummer 18, Haltestelle Arabianranta.
Das ist Vanhankaupunki, die Wiege der Stadt sozusagen. Das ist jetzt ungefähr so 6 Kilometer nördlich vom Zentrum. Und es ist ein Areal, wo man wunderbar wandern kann, wo es Wanderwege gibt, Vogelbeobachtungstürme. Da sind etliche Finnen ganz jeck drauf, solche Türme zu besteigen und Vögel zu beobachten.
Jessica Kühn-Welten und Heiner Labonde sind Finnlandkenner und Verfasser von Reiseführern über Helsinki.
Es ist eher ein vergessener Ort. Ich glaube, wenn man die Helsinkier darauf hinweisen würde, dann würden viele sagen, ach ja, da bin ich ja noch nie gewesen.
Von der damaligen Altstadt existiert heute nur noch das Fundament der Holzkirche. Der Standort an der Stromschnelle war schlecht gewählt. Das Gewässer zu flach, die Gegend zu unattraktiv. Daher verlegte man Helsinki im Jahr 1639 weiter südlich an die offene Ostsee. Der Ort lag dann 200 Jahre lang im Dornröschenschlaf.
Das war eher eine Kleinstadt, 3.000, 4.000 Einwohner. Und dann erst durch den Bau von Suomenlinna bekam es einen ersten Aufschwung.
Zeitreise über Wasser ins 18. Jahrhundert, zur Festungsinsel Suomenlinna.
Es beginnt schon mit einer wunderschönen Überfahrt mit einer Fähre des öffentlichen Nahverkehrs. Denn Suomenlinna ist nicht nur UNESCO-Weltkulturerbe, sondern eben auch ein normaler, bewohnter Stadtteil von Helsinki.
Die weitläufige Festung, die schwedischen Herren nannten sie Sveaborg, bot Offizieren und ihren Familien Platz. Sie wurde zum Treffpunkt der Gesellschaft mit Bällen, Dichterlesungen, Konzerten.
Ein Resultat aus Genie und Geduld, erbaut in 50 Jahren für über 50 Millionen Rubel. Ich habe diese Festung gesehen, die der schwedische Löwe für den russischen Adler erschaffen hat.
Der russische Fürst Gagarin in seinem Reisetagebuch im März 1809. Nach mehreren Kriegen zwischen Löwe und Adler nahm im selben Jahr die russische Garnison die Insel in Besitz. Suomenlinna bietet heutigen Besuchern in ihren kilometerlangen Befestigungsanlagen Einblicke in die finnische Geschichte. Und man kann dort auch herrlich entspannen.
Es gibt Badestrände, wunderschöne verschlungene Spazierwege, es gibt traumhafte kleine Cafés, Restaurants, sogar eine kleine Brauerei und man kann auch Kunsthandwerker besuchen.
Das Autorenduo Jessica Kühn-Welten und Heiner Labonde besuchen regelmäßig diese Insel, zum Beispiel für ein Picknick mit Freunden.
Dann haben wir wirklich so am Ufer in den Gräsern da eine Decke ausgebreitet, haben frische Erbsen und frische Erdbeeren und Gebäck und Sektchen und sowas zu uns genommen und uns da einen schönen Tag gemacht. Dann den Sonnenuntergang da zu erleben, wenn das Gras so rötlich wird und ne, gelblich und die Sonne auf dem Wasser ist, das ist was ganz Wunderbares. Und die Fähre fährt eben auch noch bis spät nachts im Sommer. Und was aber auch toll ist, im Winter durch die Eisschollen zu fahren. Und man fährt bei klirrender Kälte mit der Fähre darüber und läuft dann über die Insel.
Nach mehreren Kriegen zwischen Schweden und Russland nahm die russische Garnison die Insel in Besitz. Im Jahr 1812 erklärte Zar Alexander I. Finnland zum autonomen russischen Großfürstentum und verlegte den Verwaltungssitz vom westfinnischen Turku nach Südosten. Helsinki wurde die neue Hauptstadt Finnlands. Prachtbauten entstanden, großzügige Flaniermeilen. Glanzstück ist der Senatsplatz, errichtet vom deutschen Baumeister Karl Ludwig Engel. Ein geschlossenes Ensemble mit Universität, Dom und Unibibliothek.
Großartig, eine Bibliothek zu entwerfen. Das Senatshaus und die Universität sollen einander spiegeln. Dabei spielen die unterschiedlichen Säulenarten eine wichtige Rolle. Die korinthischen Säulen des Senatshauses erzählen von Macht, während die ionischen Säulen der Universität die Zivilgesellschaft symbolisieren.
Oben, am Ende einer majestätischen Freitreppe, thront der klassizistische schneeweiße Dom mit seiner runden Kuppel.
Und wenn man einen blauen Himmel hat mit weißen Wölkchen und davor diese weiße Domkirche, dann ist das so blau-weiß, so finnisch, ne? Dann hat man sofort das Gefühl, ja, das ist Finnland.
Der Klassizismus wurde abgelöst von der Nationalromantik. Ausgelöst durch die Veröffentlichung des Epos Kalevala im Jahr 1835. Der Universalgelehrte Elias Lönnrot verband darin einzelne Heldengeschichten zu einer fortlaufenden Saga, entnahm ihnen kraftvolle Bilder und verwandelte sie in epische Verse.
Lust ergreift mich schon seit langem, singend meine Welt zu leben, sprechend Verse herzusagen, alter Weisen eingedenk altes Wissen aufzufrischen. Wörter formen sich im Munde, Verse tauchen aus dem Dunkel, schmiegen sich an meine Zunge und enteilen meinen Zähnen.
Mythen und Lieder des finnischen Volkes gelangten in die großstädtischen Salons und Studierstuben und wurden Ausdrucksform einer nationalen Bewegung, mit dem Komponisten Jean Sibelius an der Spitze. Heute schreitet die Urbanisierung der Metropole voran. Helsinki platzt aus allen Nähten, während die Provinzstädte ausbluten.
The phenomenon of urbanism is relatively new and people are not quite learned how to live with other people.
Das Phänomen der Urbanisierung in Finnland ist relativ jung. Und die Leute haben noch nicht so recht gelernt, inmitten anderer Menschen zu leben. Das ist der zweite Schritt der finnischen Zivilisation, dass sie lernen müssen, in Städten zu wohnen.
Der finnische Dirigent Jukka-Pekka Saraste.
Früher herrschte eine völlig andere Lebensweise. Sie ist heute noch auf dem Lande lebendig. Die Einwohner in den Städten verändern sich und werden normale Europäer. Aber es existieren immer noch typisch finnische Charaktereigenschaften. Die sollten nicht aufgegeben werden. Die Fähigkeit, unabhängig zu denken und für die Zukunft eigene Lösungen zu finden.
Solche Lösungen lassen schon heute die Zukunft der Stadt erahnen. Auf eine Wolkenkratzer-Silhouette sind die Einwohner von Hessa, wie sie zärtlich genannt wird, nicht erpicht. Doch wie die wachsende Großstadt ans moderne Leben anpassen, ohne den Charme der Ostseetochter zu zerstören? Heute leben mehr als eine halbe Million Menschen in Helsinki und Umgebung. Einen Blick in die Zukunft der Smart City Helsinki wirft Jessica Kühn-Welten.
Wir wollen grün bleiben, wir wollen nachhaltig bleiben. Und wir müssen gucken, wo bringen wir die wachsenden Bevölkerungszahlen unter. Und ein Vorreiterstadtteil von Smart City ist Kalasatama.
Hier entsteht eine Siedlung für alle Schichten der Bevölkerung. Smart ist auch die Müllentsorgung. Ein unterirdisches Röhrensystem transportiert den Abfall von der Wohnung direkt in die Verwertungsanlage. Selbstfahrende Elektrobusse ersetzen nach und nach den Individualverkehr.
Was drittes ist, zu gucken, dass alle Stadtteile immer noch eine gute Anbindung irgendwie an Natur haben. Das ist auch in Kalasatama so, da haben sie auch eine Fußgängerbrücke gebaut, sodass die Menschen relativ schnell in nahegelegene Naturareale können.
Wenn abends in Helsinki Lichter aufflammen, dann kommt diese Wehmut und Farben blühen auf. Die Dinge Lichtjahre entfernt. Ereignisse hautnah ans Heute. Erinnerst du dich an die Abende im frühen Sommer in dieser Stadt, als jung wir waren allesamt?
Der finnische Dichter Lassi Nummi im Jahr 2000. Corona-Frühling im Herzen von Helsinki. Drei nackte Riesenbronzeschmiede mit Mundschutz versuchen ein Virusmodell auf ihrem Amboss zu zerschlagen.
Stay strong, halte durch,
lautet die Losung auf dem Granitsockel. Mit der finnischen Nationaltugend Sisu,
Sturheit, Ausdauer, Eigensinn,
überstanden Helsinkis Bewohner Kriege, Feuersbrünste und Seuchen. Am diesjährigen Stadtgeburtstag mussten sie jedoch auf Jubel und Trubel verzichten. Stattdessen schauten sie sich auf dem Sofa die Online-Show der Stadtverwaltung an. Oder sie spielten vielleicht das neue Brettspiel Geschichte Helsinkis. Und immer noch kämpfen die drei bronzenen Schmiede mit dem Coronavirus auf ihrem Amboss.
Ja esplanadin lehmuksissa lehtien taas sä märkän asfalttiin jo putoavan näet. Kun sammulehdit kattelin, niin ylle kattojen jo syttyy tähdet ensin.
Kesän muisto kirkastuu, näet taas pouta pilvet nuo.
Kukan tyttös hiuksin kiinnität,
hän hymyn aurinkoisen suu. Kun kukat kuihtuu puistikoon, valot mainosteen. Nuo iltaan kylmän loisteen myöskin näin kertoen on syksy saapunut Helsinkiin.
Hildburg Haider berichtete aus der finnischen Kapitale. Sängerin Laura Rienen und Sänger Amadeus Lundberg, begleitet von einem Tango-Orchester, hören wir hier, wenn der Herbst nach Helsinki kommt. Soweit ist es natürlich noch nicht. Wir steuern ja erst auf Mittsommer zu. Andreas Stopp verabschiedet sich, wünscht einen angenehmen Nachmittag. Und vergessen Sie nicht, nächsten Sonntag um 11:30 auch wieder mit dabei zu sein beim Sonntagsspaziergang.
Niin valot mainosteen, luo iltaan kylmän loisteen, myöskin näin kertoen, on syksy saapunut Helsinkiin. Syksy saapunut Helsinkiin.